Lesen uns den Predigtext aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ja, ich habe das so genannt, Thema Vergebung kennt keine Grenzen. Aktuellere Bilder habe ich nicht gefunden dazu, aber das ist, beschreibt diesen Text, den wir gerade gehört haben. Vergebung kennt keine Grenzen. Darum geht es hier in diesem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt. Und der Textzusammenhang ist sehr interessant, der Text vorher und der Text nachher, sehr, sehr interessant. Im Text vorher geht es um die Zurechtweisung und das Gebet in der Gemeinde. Und nach dem Gleichnis redet Jesus über und von der Ehe und Ehescheidung und so weiter. Beide Themen, Gemeinde und Ehe, leben von der Vergebung. Vergebung kennt keine Grenzen, und dazu, wie so oft, jedenfalls von mir, ich habe das auch mal so gelernt, man kann sich nicht alles merken, aber so ein paar Gedanken kann man sich merken. Ich möchte drei Gedanken weitergeben, die ich so entdeckt habe in diesem Gleichnis. Erstens, Gottes grenzenlose Barmherzigkeit. Zweitens, unsere manchmal fragwürdige Unbarmherzigkeit. Und drittens, Gottes heilige Gerechtigkeit. Das sind so die drei Gedanken, die mir dazu eingefallen sind. Vergebung kennt keine Grenzen. Ein erster Gedanke, Gottes grenzenlose Barmherzigkeit. Und ich möchte mit einer Geschichte diese grenzenlose Barmherzigkeit illustrieren. Eine Geschichte, die sich vor 150 Jahren in Irland zugetragen hat. Eine wahre Geschichte von einem wohlhabenden Großgrundbesitzer aus Irland, ein überzeugter Christ, und der hat denen, den Leuten, die er beschäftigt, da einmal eine sehr, sehr originelle und eindrucksvolle Predigt gehalten. Eines Tages lässt er an den wichtigen Plätzen seiner weiten Ländereien Bekanntmachungen aushängen, die folgenden Wortlaut haben: Am kommenden Montag bin ich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Büro meines Landhauses anzutreffen. In dieser Zeit bin ich bereit, alle Schulden meiner Landarbeiter zu bezahlen. Die unbezahlten Rechnungen sind mitzubringen. Tagelang ist dieser Aushang Gesprächsstoff Nummer 1 unter den Landleuten. Wo man auch hinkommt, überall spricht man auf seinen Ländereien über dieses ungewöhnliche, außergewöhnliche Angebot. Einige halten es auch für einen üblen Schwindel, andere sagen, da ist bestimmt so ein Haken dabei, das macht doch kein vernünftiger Mensch sowas. Manche denken, der hat auch vielleicht zu lange in der Sonne gelegen oder so und er ist nicht mehr, hat einen Sonnenstich oder so. Ein vernünftiger Mensch tut ja sowas nicht. Aber als der festgesetzte Tag anbricht, kann man doch zahlreiche Leute beobachten, wie sie sich auf den Weg machen. Und als es schließlich 10 Uhr schlägt, hat sich eine große Menge vor der Tür zum Büro des Großgrundbesitzers eingefunden. Genau auf die Minute fährt der Großgrundbesitzer mit seinem Sekretär vor, verlässt den Wagen und ohne irgendein Wort zu sagen, geht er in sein Landhaus und macht die Tür auf, geht da rein und macht es wieder zu. Jetzt beginnt draußen eine erregte Diskussion. Ist nur etwas dran oder nicht? Ist die Bekanntmachung wirklich ernst gemeint? Oder will er uns zum Narren halten? Vielleicht will er uns nur an der Nase herumführen und demütigen, die ihm ihre Verschuldung offen darlegen. Aber es ist doch seine Unterschrift, die überall unter der Bekanntmachung zu lesen ist. Und so geht es hin und her und her und hin. Wertvolle Minuten verstreichen darüber, aber keiner geht auf dieses außergewöhnliche Angebot ein. Eine ganze Stunde vergeht und noch kein einziger ist durch die Tür gegangen. Schließlich, so um 11:30, kommt Arm in Arm ein altes Ehepaar herbei, das an der äußersten Grenze der Ländereien wohnt. Der Mann hält ein Bündel Rechnungen fest in seiner Linken und fragt mit zitternder Stimme den ersten Besten, stimmt das, Nachbar, dass der Großgrundbesitzer dieses Angebot macht? Hält er sein Wort und so weiter? Höhnisch, der so Gefragte, bis jetzt hat er noch nichts bezahlt. Und ein anderer fügt schnell hinzu, wir glauben, das ist alles nur ein übler Scherz. Als die beiden alten Leutchen das hören, füllen sich ihre Augen mit Tränen und die Frau sagt halblaut vor sich hin, und wir glaubten, es ist wahr, wir freuten uns schon, ohne Schulden sterben zu können. Schon wollten sie sich traurig abwenden, als ihnen jemand zuruft, es hat noch keiner versucht. Macht ihr das doch mal, macht ihr mal den Anfang und wenn er stimmt, dann kommt ihr schnell wieder raus und erzählt uns, dass er die letzten Minuten da auch noch irgendwie da reinkommen. Diese beiden älteren Menschen nehmen den Gutsherrn beim Wort und erleben, dass der wirklich zu seinem Angebot steht. Und die Beträge der unbezahlten Rechnungen werden addiert und über die Gesamtsumme erhalten sie einen vom Gutsherrn eigenhändig unterschriebenen Scheck. Überströmt vor Dankbarkeit wollen sie da wieder raus aus dem Büro, als der Gutsherrbesitzer sagt, nein bitte, bleiben Sie noch eine Weile hier sitzen, so lange, bis um 12 Uhr das Büro geschlossen wird. Aber da sind doch noch so ganz viele Leute draußen, die wollen das doch auch gerne noch erleben, was wir gerade hier erlebt haben. Und der Gutsherrbesitzer sagt, Sie haben mich beim Wort genommen, sagt er zu dem Ehepaar, und die da draußen müssen das Gleiche tun, wenn ihre Schulden bezahlt werden sollen. Und so verrinnen weitere wertvolle Minuten. Die Menge draußen, ganz unruhig vor der Tür, aber kein einziger wagt es, noch reinzugehen. Schließlich um 12 Uhr kommt das alte Ehepaar strahlend heraus. Hat er Wort gehalten von allen Seiten so? Ja, guck mal hier, alles beglichen, alle Schulden weg, wir sind so froh und dankbar, dass uns das passiert ist. Und dann kommen die Vorwürfe. Warum seid ihr nicht rausgekommen und habt uns das gesagt, dass wir das Gleiche erleben? Und sie sagen, nein, das wurde uns verboten vom Großgrundbesitzer. Ihr hättet selber kommen müssen. Und dann hättet ihr es auch erlebt. Und dann kommt der Gutsherr heraus und wird mit Fragen überschüttet. Wollen Sie nicht unsere Rechnung auch noch bezahlen? Nein, es ist zu spät. Ihr hattet reichlich Zeit. Ihr hättet so machen können wie dieses ältere Ehepaar. Ich hätte alle eure Schulden bezahlt, alle weg. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Und das ist so der Einstieg für ihn, dann eine Predigt zu halten über die grenzenlose Vergebung Gottes. Ich finde das eine tolle Geschichte, aber ich finde es auch eine ernste Geschichte. Aber da ist alles drin, was zum Evangelium gehört. Es besteht ein unverdientes und riesengroßes, großzügiges Angebot, Schuld zu vergeben. Dieses Angebot muss im Glauben angenommen werden. Man muss darauf reagieren. Aber das geht nur so lange, wie noch eine Möglichkeit vorhanden ist. So ist Gott. Vergebung kennt keine Grenzen. Gott ist grenzenlose Barmherzigkeit. Gott ist wie dieser Gutsherr. Wo gibt es jemanden, wo sucht man so einen Typen heute in dieser Welt, der genauso großzügig sich verhält und eine Unsumme von Schuld erlässt und keinerlei Tilgung und Rückzahlung einfordert? Wo gibt es das? Jesus erzählt dieses Gleichnis, um zu sagen, so ist Gott. So, auf diese Art und Weise geht Gott mit seinen Leuten, mit uns Menschen um. So geht Gott mit dir und mit mir um, und allein nur dieses gnädige und barmherzige Verhalten Gottes lässt uns leben. Gottes Barmherzigkeit ist grenzenlos. Und dieses von Jesus erzählte Gleichnis ist ein Jüngergleichnis, das heißt, es richtet sich an solche, denen Gott in seiner grenzenlosen Liebe und Großzügigkeit und Barmherzigkeit einen riesen Berg von Schulden vergeben hat. Und diese Vergebung soll Christen, soll Jünger dazu ermutigen und motivieren, ebenso großzügig dem zu vergeben, der an einem selbst schuldig geworden ist. Und Anlass dieses Gleichnisses ist die Frage des Petrus: Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der mir sündigt, vergeben? Reicht 7-mal? Das ist sehr interessant. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, wieso stellt er so eine Frage? Hat er so viel Stress mit den anderen Mitjüngern, dass er so am Tag so mindestens 15 Mal vergeben muss? Oder warum stellt er die Frage? Er war ja auch ein Jude, und im Judentum, im frommen Judentum, war es üblich, 2 bis 3 Mal zu vergeben, maximal 3 Mal. Und da hat Petrus gedacht, da bin ich doch ganz gut im Durchschnitt. 7-mal, das ist doch richtig großzügig. Und Jesus holt seinen Aldi-Taschenrechner raus und sagt, 7-mal, 70-mal, 490-mal, grenzenlos, immer wieder neu. Immer wieder neu. Wenn im Reich Gottes von Vergebung die Rede ist, dann wird nicht gezählt und nicht addiert und nicht nachgerechnet. Wenn im Reich Gottes von Vergebung die Rede ist, dann wird nicht gezählt, dann wird nicht addiert und dann wird nicht nachgerechnet. Gottes Barmherzigkeit lässt sich nicht in Zahlen, nicht in Quoten, nicht in Grenzwerten festlegen. Gottes Barmherzigkeit bedeutet, Vergebung kennt keine Grenzen. Und ich bin so froh, dass Gott bis heute so denkt, so handelt und so liebt.
Ich bin so froh, dass Gott immer noch seine Arme weit ausgestreckt hat, um jeden Menschen zu sich einzuladen, der nach Vergebung sich sehnt. Vergebung Gottes kennt keine Grenzen. Interessant, wenn man die Zahlenwerte mal umrechnet. 50 Millionen Euro gegen 50 Euro. Ein König Herodes hat ein Jahreseinkommen von ungefähr 900 Talenten, etwa 4 Millionen Euro. Dieser Knecht schuldet 10.000 Talente, eine Summe, die die Zuhörer, wenn überhaupt, sich noch gerade so vorstellen können. Also unbezahlbar. Und der Knecht sagt, hab Geduld mit mir, in 10.000 Jahren bin ich damit durch. So lange braucht er ungefähr, um diese Summe zu bezahlen. 50 Millionen Euro gegen 50 Euro. Jesus liebt die Übertreibung, um geistliche Wahrheiten uns deutlich vor Augen zu stellen. Und Gott, und sagt Jesus, ist so wie dieser großzügige Mann in diesem Gleichnis. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und lässt ihn frei. Und die Schuld vergibt er ihm auch. In einem Augenblick ist eine Riesenschuld weg. Sie existiert nicht mehr. Für mich als Pastor die schönsten Momente in meinem Dienst, wenn ich dabei sein kann, wenn ein Mensch sagt, ich möchte jetzt Christ werden, ich möchte mein bisheriges Leben unterm Kreuz ablegen, ich möchte Vergebung empfangen, ich möchte neu werden. Und wenn dann das große Aufatmen beginnt, sowas liebe ich. Wenn ich das dann so sehe, im Gesicht von Menschen, in Gesichtern von Menschen, was das für eine Befreiung ist. Gott vergibt so gerne. Gott hat Erbarmen mit diesem Knecht, mit dir und mit mir. Wörtlich ist da die Rede von den Eingeweiden, die sich zusammenkrampfen, von dem Herz, das sich zusammenkrampft. Wir kennen dieses Sprichwort, es geht ihm durch und durch. Kennt ihr das? Also es ist manchen schlägt es auf den Magen. Also wenn Gott so Menschen unter ihrer Schuld leiden sieht, das geht ihm durch und durch. Durch und durch. So nah, so emotional nahe ist Gott dran an dir und an mir. Und Sören Kierkegaard schreibt, wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Und wir sind viel tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Und wir sind viel tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen, weil es dieses Kreuz von Golgatha gibt. Ein zweiter Gedanke heißt, unsere manchmal fragwürdige Unbarmherzigkeit. Ich möchte mal ganz kurz auf die Frage des Petrus eingehen. Herr, wie oft ist es nötig zu vergeben? Vielleicht hat er sich einige Schwierigkeiten eingehandelt durch sein überschäumendes Temperament. Manche haben ihn so dargestellt, dass er immer so dicht dran war an Jesus, dass wenn Jesus plötzlich gestoppt hätte, dass er voll einen Auffahrunfall, also der Petrus voll oben drauf. Der war immer ganz vorne und immer dabei und hat viel geredet und vielleicht lag es an seinem Temperament. Vielleicht war er auch selbstgenügsam, vielleicht war er auch einfach nur vergebungsmüde. Wir beide, du und ich, wir leben ein Leben lang von dem Erbarmen Gottes. Und Jesus scheint jetzt sagen zu wollen, vergiss nicht, wo du herkommst, du lieber Christ. Vergiss es nie, wo du herkommst. Du kommst von Golgatha her. Du bist von Gott so geliebt, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat. Vergiss nie, wo du herkommst. Und es gibt ja manchmal so eine fragwürdige Meinung in manchen Frömmigkeitsbreitengraden, findet man manchmal so ein Denken, das Folgendes besagt, je weiter ein Christ kommt, umso weniger sündigt er. Ich empfinde es genau das Gegenteil. je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr wird mir mein Schaden bewusst. Also ich denke, Mensch, hast du das denn immer noch nicht gelernt? Und da wird einem noch viel mehr bewusst, oder man kriegt eine viel höhere Sensibilität, was alles noch fehlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das vergiss nie, wo du herkommst. Und damit wir es nicht vergessen, feiern wir Abendmahl. Und darum ist das Verhalten dieses Knechtes, dem eben gerade so eine Riesenschuld vergeben worden ist, völlig unverständlich. Das macht eigentlich kein Mensch. Und wie gesagt, Jesus liebt die Übertreibung, um uns auch kräftige Denkanstöße zu geben. Und die Reaktion, die aus Gottes Sicht nahegelegen hätte, wäre doch die aus Vers 33 gewesen. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Genau. Und der dritte Gedanke noch kurz, Gottes heilige Gerechtigkeit. Jesus schließt dieses Gleichnis mit einer Warnung ab. Erfahrene Barmherzigkeit, erfahrene Vergebung muss gewährte Barmherzigkeit und gewährte Vergebung zur Folge haben. Sonst unterschlägt man die Barmherzigkeit Gottes und hat wieder die 50 Millionen am Hals. Ja. Also Jesus hat hier in diesem Gleichnis sehr deutlich gesagt, wer sich so unversöhnlich verhält wie dieser Knecht, der hat nichts anderes zu warten als das Gericht Gottes. Darüber hört man wenig auf deutschen Kanzeln, in Deutschland und in Europa und überhaupt, dass es auch ein jüngstes Gericht gibt. Und ihr könnt ja mal ein Experiment machen, ihr lieben Cuxhavener oder da, wo ihr herkommt, Heiligenhavener, da, wo ihr herkommt. Grüßt doch mal eure Mitmenschen mit, ich wünsche noch ein schönes jüngstes Gericht. Wir haben es nämlich schon hinter uns. Wir sind begnadigt auf Golgatha und wir können ziemlich fröhlich ins jüngste Gericht hineingehen. Ich weiß nicht, ob wir doch ziemlich Herzbubbern haben, vermutlich. Aber wir sind begnadigt und das reicht bis in die Ewigkeit. Und Jesus sagt hier, Gott lässt nicht 5 Grade sein. Also wenn wer nicht vergeben will, der wird den Peinigern überantwortet. Und wir haben es gehört im Vater Unser, Matthäus 6. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr ihn nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Ich habe mal in meiner ersten FEG in Stade in den 80er Jahren eine Frau besucht aus dem Umfeld, gehört zu den Freunden der Gemeinde, und die hat mich um ein Gespräch gebeten und die lebte sehr, sehr unversöhnlich mit ihrem Vermieter. Und dann holte sie so einen Stapel Briefe raus, Briefverkehr hin und her, her und hin, und zeigte mir, was da alles so steht. Und ich habe das gar nicht jetzt alles gelesen, hat mich auch nicht interessiert. Ich habe dann auf den Poststempel geguckt, das war schon zum Teil Jahre zurück. Und dann habe ich der Frau geraten, zu vergeben. Und dann habe ich ihr den Tipp gegeben, sie hatte noch so einen alten Holzkohleofen im Wohnzimmer. Ich gebe Ihnen mal den Tipp, schmeißen Sie die mal alle da rein. Mal ein kräftiges Feuer. Und dann sagt sie mir zum Schluss, ich hätte ihr ja so geholfen. Wir haben es am Hals, wenn wir nicht loslassen. Dem anderen geht es vielleicht gut, der weiß gar nicht, der weiß gar nichts von unseren Leiden, aber wir, wenn wir einem Menschen wörtlich was nachtragen, wir sind die Tragenden. Und deswegen ist das so wichtig, wenn man innerlich so eine Seelenhygiene mal erleben will oder auch ein bisschen befreiter leben will, wirklich zu gucken, Vater, habe ich irgendwo noch was, wo ich mal Versöhnung aussprechen muss oder Vergebung gewähren muss? Man muss sich nicht ständig den Puls fühlen, aber dass man wirklich mit Gott und mit Menschen im Reinen ist, das tut so gut für unser Innenleben. Würdet ihr auch sagen, ne? Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das war die zweite Vorbemerkung, die ich vor der Predigt sagen wollte, ist vielleicht im Moment gar nicht aktuell für euch hier in Heiligenhafen, aber dann nehmt es als Prophylaxe für später, falls ihr mal in so eine Situation kommt, das mit der Vergebung. Martin Luther schreibt in seinem Katechismus zu dieser Bitte: Wir bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen wolle unsere Sünden und um derselben Willen solche Bitten nicht versagen. Denn wir sind der keines wert, was wir bitten, haben es auch nicht verdient, sondern er wolle es uns alles aus Gnaden geben, denn wenn wir täglich viel sündigen und wohl Eitelstrafe verdienen, so wollen wir wiederum auch herzlich vergeben und gerne wohltun denen, die sich an uns versündigen. Gottes heilige Gerechtigkeit. Gott möchte befreite Christen, und die Peiniger sind nach dem Griechischen hier die Folterknechte der Hölle. Und das ist wirklich eine Anspielung, die Jesus hier auf die Hölle macht, auf das Quälen und das Gequältwerden in der ewigen Gottesferne. Nicht gewährte Vergebung setzt uns innerlich gefangen. Und Jesus möchte, dass seine geliebten Menschen frei und fröhlich leben. Und Vergebung ist auch ein Entschluss. Vergebung ist kein Gefühl, da kann ich lange warten. Das ist ein Willensentschluss. Wir leben nicht wie du mir, so ich dir. Wenn wir leben nach dem Alten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann laufen mit der Zeit nur noch blinde und zahnlose Menschen durch die Gegend. Sondern wir leben wie er mir, so ich dir. Also so üben wir das. Ja? Wie er mir, so ich dir. Die Glocke läutet, wir müssen zum Schluss kommen. Vergebung, wie macht man das? Vielleicht so. Ich klage Gott meine Not und meinen Schmerz und mein Verletztsein und bitte ihn, dass er in meiner Angelegenheit sein Recht spricht. Ich halte mir vor Augen, wie groß meine eigene Schuld war, die Gott mir durch Jesus so einfach erlassen hat. Ich vergebe meinem Schuldner um Jesu Willen seine Schuld. Vergebung ist ein willentlicher Entschluss. Jesus weiß, was uns gut tut. Jesus weiß, wie wir entlastet werden. Jesus kennt den Weg, der in die Freiheit führt. Früher hat man solche Kirchturmglocken noch mit so einem Seil gezogen, ne? Der Küster oder irgendein Glockenläuter. Und Corrie ten Boom hat mal gesagt, bei der Vergebung ist es so, dass ich das Seil loslasse. Und dann donkt es noch so ein bisschen, vielleicht so 2 Minuten hin und so, aber ich habe das Seil losgelassen. Und das ist ein schönes Bild dafür, wenn ich Vergebung willentlich praktiziere, wenn ich Gott sage, Herr, ich vergebe dem jetzt ganz bewusst. Und vielleicht muss auch noch ein Gespräch folgen, wo man sagt, ich vergebe dir, du hast mich verletzt, ich habe dich verletzt, das tut mir echt leid, lass uns neu durchstarten. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis die Gefühle zur Ruhe kommen, vielleicht dauert es noch 2 Jahre. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen und an der halte ich fest. Und was ist, wenn ich an dem anderen, der an mir schuldig geworden ist, zwar vergeben habe, aber die Bitterkeit wieder nachwächst, bete das Gebet um Vergebung nur einmal und dann berufe dich im Glauben immer wieder auf dieses Gebet. Und was tue ich, wenn ich empfinde, dass jemand etwas gegen mich hat, aber er sagt es mir nicht? Manchmal sind Empfindungen auch Empfindlichkeiten.
die aus meinem eigenen Liebes- oder Geltungsbedürfnis kommen. Darum bitte Gott, dir zu zeigen, ob der Eindruck, den du hast, echt ist. Und dann geh hin und sprich mit deinem Gegenüber darüber. Und was tue ich, wenn ich Sünde im Leben eines anderen Christen sehe, aber nicht weiß, ob ich ihn darauf ansprechen soll? Dann hast du die geistliche Pflicht, das zu tun. Das ist unangenehm. Ich gratuliere auch viel lieber zum Geburtstag. Aber wenn ich merke, wenn der so weitermacht, dann wird es schwierig mit ihm und seinem Christus und seinem Glauben. Und da muss man hin. Da muss man sagen, ich möchte mal gern mit dir sprechen. So fange ich manchmal schwierige Gespräche an. Aber ich möchte dir nicht den Kopf waschen, sondern die Füße. Und meistens geht das gut. Und dann kommst du auf so eine Ebene, wo du ganz offen miteinander dir dem anderen auch sagen kannst, so und so ist das. Und was tue ich, wenn alle Reue zu spät kommt und du nichts mehr ändern kannst? Dann bleibt dir nur das bedingungslose Vertrauen in die reinigende Kraft Jesu Christi. Und wenn ich meinerseits alles für die Versöhnung mit dem Nächsten getan habe und der andere schlägt sie aus, da kann man nichts machen, kann man nur beten. Vergebung kennt keine Grenzen. Gottes grenzenlose Barmherzigkeit, unsere manchmal fragwürdige Unbarmherzigkeit, Gottes heilige Gerechtigkeit. Darum ging es heute. Schön, dass ihr noch da seid und dass ihr nicht unterwegs rausgegangen seid. Ist ja nicht so ganz leicht, das Thema. Ich möchte schließen mit einer schönen Geschichte. Hat sich auch wirklich zugetragen. In Los Angeles 1984, Olympiade der Behinderten. Vielleicht haben das sogar manche von euch gesehen. Heute nennt man das ja Paralympics. Und 400 Meter Endlauf der Männer. Sie sind gehbehindert, aber sie wollen trotzdem ihr Letztes geben. Alle sind hochmotiviert, den Sieg davon zu tragen. Es geht los. Und mitten in diesem Lauf stürzt plötzlich ein Teilnehmer, ein Mitläufer, sieht das, hält an und hilft seinem gestürzten Kollegen. Die anderen Mitläufer bekommen das plötzlich auch alle mit. Sie halten an und laufen alle zurück. Und dann stützen sie sich alle gemeinsam und kommen alle gemeinsam ans Ziel. Das ist ein wunderbares Bild für Gemeinde Jesu. Gemeinschaft der begnadigten Sünder. Wir greifen uns gegenseitig unter die Arme. Wir lassen keinen liegen. Und wo einer gefallen ist, wird er von den anderen aufgehoben. Und wir tragen uns gemeinsam über die Ziellinie durch unsere Gebete und durch unsere ermutigenden Worte. Gottes Vergebung kennt keine Grenzen. Ich habe noch einen Zettel mitgebracht. Ich habe ein paar mit. 12 konkrete Schritte, um Vergebung zu praktizieren, könnt ihr euch gern mitnehmen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Wir wollen dazu aufstehen. Und ich bete erst ein freies Gebet und dann beten wir gemeinsam das Vaterunser. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass wir so offen auch über dieses wichtige Thema der Vergebung sprechen können und etwas gehört haben. Vielen Dank, dass du im höchsten Maße daran interessiert bist, dass wir unsere Verletzungen loswerden, dass wir selbst darauf achten, andere nicht zu verletzen. Vielen Dank, Herr, dass du so eine wunderbare Seelsorge immer wieder auch in deinem Wort uns vor die Augen stellst. Und wir wissen, und du weißt es viel besser, dass wir da alle noch sehr, sehr hilfsbedürftig sind und viel, viel lernen müssen. Wir bitten dich, Jesus, der du uns auf Golgatha gezeigt hast, wie Vergebung funktioniert, dass du uns deine Gnade und die Kraft deines Heiligen Geistes gibst, um Vergebung zu praktizieren in Worten und auch in Taten. Vielen Dank, dass du uns dazu befähigen willst und auch kannst. Und jetzt nehmen wir alles so mit rein in unser Gebet, Herr, was du uns vorgebetet hast, wie wir beten sollen, indem wir beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.